Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Heute befrage ich Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel. Ahoi Andreas.
Ahoi Lars, moin.
Lieber Andreas, wir sprechen ja regelmäßig miteinander. Entsprechend kommt man natürlich auch nicht um die Frage drumherum, wie sieht's denn eigentlich mit der finanzpolitischen Lage in der Stadt aus?
Ja, in der Tat herausforderungsvoll, das muss ich wirklich sagen. Natürlich starren wir jetzt alle auf die Steuerschätzung. Was bedeutet das für Hamburg? Was bedeutet das für die nächsten Haushalte? Die Sache wird natürlich nicht einfacher und man sieht ja, in Berlin streiten die sich wie die Kesselflicker. Deswegen würde ich mal sagen, Haushaltslage schwierig, aber Debattenkultur in Hamburg doch deutlich besser als in Berlin. Die Tatsache, dass du noch nicht so viel Streit aus dem rot-grünen Senat zum Haushalt gehört hast, ist ja erstmal ein gutes Zeichen, weil wir nämlich ordentlich miteinander zusammenarbeiten, auch dann, wenn der Wind von vorne kommt.
Auf Bundesebene ist es ja so, dass die Steuerschätzungen niedriger ausfallen, als man vorher angenommen hat, beziehungsweise die Einnahmen niedriger ausfallen, als die Steuerschätzungen es vorhergesagt haben. Wie sehr ist Hamburg denn davon betroffen oder läuft hier alles irgendwie im grünen Bereich?
Also das natürlich hat das alles auch Auswirkungen bei uns. Wir sind jetzt gerade dabei, das auch für die Bürgerschaft zusammenzustellen und zu berichten, die Auswirkungen konkret auf Hamburg. Aber wir haben immer auch schon vorsichtig geschätzt, auch schon in der Herbststeuerschätzung. Deswegen, glaube ich, werden sich insgesamt die Auswirkungen in Grenzen halten. Aber klar ist auch, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Und vieles ist auch tatsächlich durch auch Gesetzesveränderungen durch den Bund vermacht, weil er ja auch an den Einnahmen selber was verändert hat an den Einnahmegrundlagen. Da muss ich sagen, war jetzt das Agieren von Christian Lindner nicht immer hilfreich, weil er nämlich sehr knauserig ist bei den Wünschen der anderen und sehr Spendierhosen anhat bei den eigenen Wünschen, also auch was steuerliche Entlastung angeht. Und ich sage da immer, steuerliche Entlastung kann man sich eben nicht einfach irgendwie leisten, sondern die müssen auch genauso sauber gegenfinanziert sein wie andere Vorhaben, die eine Regierung hat. Also insofern ist das etwas, wo wir auch einen kritischen Blick nach Berlin haben. Aber ich bin insofern froh, wir haben eine gute Diskussionskultur bei uns im Senat. Ich habe ja meine ganzen Haushaltsgespräche jetzt auch schon gehabt mit den einzelnen Fachsenatoren. Und die Tatsache, dass ihr da nicht jeden Tag was in der Zeitung liest, ist ein Zeichen. Bei uns haben wir eine gute Vertrauensebene zwischen den Ressortchefinnen und Chefs. Das, glaube ich, ist ein gutes Zeichen, dass die Leute auch wissen, in Hamburg wird gut regiert und nicht nur gestritten.
Das, was du gerade über Christian Lindner gesagt hast, hört man in der Stadt ja auch immer wieder, dass du als SPD-Finanzsenator eher die roten Ressorts ein bisschen mehr unterstützt und die Grünen ein bisschen mehr in der Luft hängen lässt. Das kannst du jetzt mal ausräumen, das Gerücht, oder bestätigen.
Das ist Kappes. Ich bin Finanzsenator für beide Seiten, für Rot und für Grün. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal so die Gespräche der letzten Wochen Revue passieren lasse, konnten auch mit meinen Entscheidungen oder auch Entscheidungen, die wir gemeinsam getroffen haben, auch die grünen Ressorts sehr gut leben. Wir helfen uns gegenseitig und da spielt tatsächlich die Farbenlehre keine Rolle, sondern das gute Argument. Und ich glaube, die Tatsache, dass wir das bisher gut hinbekommen haben miteinander, zeigt, dass dieser Senat wirklich gut und vertrauensvoll zusammenarbeitet und ein bisschen zeigt in Richtung Ampel, in Richtung Berlin, so kann man auch gut miteinander regieren und dass man sich auch gegenseitig Sachen gönnen kann, dass mal der eine mal dem anderen hilft und umgekehrt und nicht alles ständig miteinander verrechnet wird, wie in Berlin. Das ist schwer erträglich für Außenstehende mitzubekommen.
Wie gehen wir denn mit der Lage auf dem Immobilienmarkt um? Da gibt's, ich sag mal, als dunkles Denkmal den drittelfertigen Elbtower. Es gibt verzweifelte Wohnungssuchende. Wir haben einfach viel mehr Bürgerinnen und Bürger, die nach Hamburg kommen wollen, als der Wohnungsmarkt gerade vertragen kann. Es gibt Gewerbeflächen, die leer stehen. Wie wollt ihr da, außer mit Harmonie zwischen Rot und Grün, denn jetzt wirklich mal kreativ an die Lösung der Probleme gehen?
Also in der Tat ist es jetzt auf dem Immobilienmarkt einfach eine sehr, sehr schwierige Lage. Wir powern wirklich gegen an mit Wohnungsbauförderung, die bundesweit einzigartig gut ist. Man kriegt bei uns halt noch auch ein einprozentiges Wohnungsbaudarlehen, während parallel ja die Zinsen auch deutlich angestiegen sind bei den Bauzinsen. Das heißt, das ist wirklich einzigartig. Da kann ich wirklich nur sehr für werben, diese Möglichkeiten zu nutzen. Und wir sehen auch, dass die Förderbewilligungen für geförderte Wohnungen auch sogar gegen den Trend ansteigen und es auch Projekte gibt, die mal frei finanziert gestartet sind und dann gesagt haben, Mensch, die Förderung ist ja echt ganz schön gut. Ich switch auf geförderte Wohnung um. Das zeigt, wir sind mit der Förderung auf dem richtigen Weg. Die werden wir kontinuierlich weiterentwickeln. Dann müssen wir gucken, dass wir für besondere Bedarfsgruppen, wie es so schön heißt, auch noch die Angebote verbessern. Wir haben jetzt für zusätzliche Studierendenwohnungen Plätze und Projekte geschaffen. Punkt eins. Dann haben wir das Thema Auszubildendenwohnen als ein neues Thema entdeckt. Mein Plan ist, dass wir jetzt auch in diesem Jahr Projekte an den Start bringen für 1000 Plätze für Auszubildenden wohnen in diesem Jahr. Ich habe gerade auch Projekte in die Ausschreibung gebracht. Also das sieht gut aus, dass wir für diese besonderen Themen jetzt auch zusätzliche Bedarfe auch berücksichtigen können. Das war bisher sozusagen, als der Wohnungsbaumotor in der allgemeinen Situation hochlief, war es schwieriger, mit besonderen Themen zu kommen. Aber jetzt in dieser Phase Studierendenwohnen, Azubi wohnen, vielleicht auch wieder Mitarbeiter wohnen. Das ist ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber immer mehr Unternehmen wissen selber, dass sie nur eine Chance haben in der Fachkräftesituation, wenn sie selber auch ein Stück mithelfen, die Wohnsituation auch ihrer Mitarbeiter zu verbessern und auch eigene Angebote machen. Also sozusagen in der Krise liegt auch eine Chance. Das sagt man immer so schön. Aber hier, glaube ich, können wir zeigen, so kann es auch gehen.
Jetzt hast du den von mir angesprochenen Elbtower hast du erstmal beiseite gelassen. Da hat man ja so ein bisschen das Gefühl, beziehungsweise auch andere Medien haben euch da vorgeworfen, der Senat würde jetzt so tun, als hätte er damit nichts zu tun. Dabei hat Olaf Scholz das ja doch sehr vorangetrieben und ist an einen möglicherweise halbseidenen Investor doch sehr getäuscht worden. Am Anfang dachte ich auch noch, okay, das ist ein Taktieren und dann wird einer von den großen Immobilienmagnaten das Ding übernehmen zum halben Preis und los läuft es. Aber irgendwie nervt es doch alle Hamburgerinnen und Hamburger, gerade wenn man da mit dem Zug oder mit dem Auto dran vorbeifährt und denkt so, Alter, und das hier in einer der reichsten Städte Europas. Wie geht's da jetzt voran?
Also wichtig ist, glaube ich, trotzdem nochmal zu sagen, natürlich ist es ein Projekt, was auch durch eine Ausschreibung der Stadt natürlich angeschoben wurde, aber es ist trotzdem ein privatwirtschaftliches Projekt. Und das werden wir auch nicht sozusagen uns jetzt so ans Revier heften, dass wir sagen, der Steuerzahler, die Stadt muss es jetzt fertig realisieren, sondern es ist und bleibt ein privatwirtschaftliches Projekt. Jetzt werden die Schritte auch in dem Insolvenzverfahren jeweils gegangen und es muss jetzt klar sein, dass auch Private bei denjenigen, die da schon investiert sind und vielleicht auch weitere, die sagen, Mensch, das ist auch eine interessante Perspektive, die sagen, okay, ich gehe da auch mit rein. Und der Vertrag ist durchaus interessant dazu, weil er jetzt ja eine Reset-Taste jetzt ermöglicht und sagt, der erreichte Baustand, der geht durchaus zu attraktiven Konditionen auch ein Stück in neue Hände und muss jetzt nicht nochmal vollständig bezahlt werden. Das ist interessant für potenziell andere Investoren und natürlich auch ein Stück Motivation für diejenigen, die schon investiert sind, dass daraus etwas Neues werden kann. Und was ich hier auch nochmal sagen kann, der Steuerzahler, der darf nicht derjenige sein, der nachher die Zeche zahlt. Es kann nicht so laufen, wie häufig kritisiert, nach dem Motto, Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. Der Steuerzahler darf beim Elbtower nicht der Dumme sein. Darauf werden wir achten und das ist unsere klare politische Verabredung.
Wir haben ja auch eine Verabredung, nämlich heute Abend am Montag bei Hamburg Spitzen. Da gibt's wieder einen Spitzentalk, der von dem Leiter der Zeitredaktion Florian Zinnecker gemacht wird. Und wir haben das schöne Thema, schöne neue Arbeitswelt. Also wir wollen über die Veränderungen und Herausforderungen im Arbeitsmarkt sprechen. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie groß bist du denn jetzt noch Fan vom Homeoffice? Und ich sag mal, die Generation X will ja insgesamt einfach auch weniger arbeiten. Bist du dann vielleicht auch schon mit 60 raus?
Also da, glaube ich, bin ich kein typischer Vertreter dieser Generation, weil ich bin wirklich sehr fürs, persönlich für mich, muss ja jeder auch selber entscheiden, fürs lebenslange Lernen und auch Arbeiten. Also dass ich irgendwann einfach komplett gar nichts mehr mache, glaube ich, da würde mir wirklich was fehlen. Das ist jedenfalls jetzt mein Stand mit 49 und habe durchaus auch in meiner Familie viele, die dann nachdem dann berufliche Tätigkeiten irgendwann mal zu Ende waren, die sich weiter auch ehrenamtlich so engagiert haben, dass das auch ein bisschen Arbeit war. Und das haben die immer sehr gerne gemacht. Und da, glaube ich, habe ich ein bisschen so ein Arbeitsgen sozusagen in meiner DNA. Insofern, glaube ich, bin ich da wirklich keiner, der da im Moment in dieses Schema passt. Und auch dieses Thema Work-Life-Balance, was ja immer so sozusagen heißt, Work und Life ist was total Entgegengesetztes. Also ich versuche schon, die Arbeit auch so zu gestalten, dass das auch Teil von Life ist und umgekehrt. Und insofern, ja, bin ich da vielleicht ein Stück untypisch. Was aber, glaube ich, sehr wichtig ist, ist die Frage, wie wir unser Arbeitsumfeld gestalten. Und da sind wir als Stadt ja auch durchaus sehr unterwegs, auch neue Arbeitswelten auszuprobieren. Du erwischt mich jetzt zum Beispiel gerade tatsächlich im Homeoffice. Wir haben sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt, die auch im Homeoffice unterwegs sind. Wir teilweise auch noch in bestimmten Bereichen 60% mobiles Arbeiten durchaus auch haben in bestimmten Bereichen. Also da sind wir sehr fortschrittlich. Deswegen kann ich für den Arbeitgeber Stadt da durchaus sehr werben. Und natürlich müssen sich dann auch die Behördengebäude ein bisschen verändern. Wir haben das jetzt mal in einem Amt unserer Behörde richtig vorgemacht, dass alle sozusagen auch mobil dort arbeiten können. Es gibt Ruheräume, es gibt Gemeinschaftsbüroräume, also New Work ist für uns als Stadt ein ganz, ganz wichtiges Thema und unsere neuen Nachwuchskräfte erwarten das auch von uns, dass wir das ein Stück vorleben. Und dann ist es auch schön, dann arbeiten Leute mal eben partiell zu Hause und freuen sich dann auch in eine Gemeinschaftsbürosituation, dann auch mal wieder Kollegen zu treffen, um mal wieder an einem Projekt zu arbeiten. Also da gibt es einfach eine neue Situation und die Amtsstube von früher, die hat einfach ausgedient und das glaube ich auch gut so.
Sehr schön. So, jetzt sind wir bei
Nice oder Scheiß.
Du darfst dich entscheiden, ob du loben möchtest oder ob du was kritisieren möchtest. Wofür hast du dich entschieden?
Ich will mich mal heute für Nice entscheiden und habe das am Pfingstwochenende jetzt auch selber mal gepostet und kann das wirklich allen nur ans Herz legen, mal unsere wunderschöne Nordseeinsel Neuwerk kennenzulernen. Ich finde, das ist etwas, was jede Hamburgerin, jeder Hamburger mal besucht haben sollte. Es ist ein wunderbarer Ort zum Auftanken, zum Entschleunigen und, was ganz wichtig ist, auch etwas, wo Leute, die vielleicht im Bereich Gastro und Hotellerie nach neuen Perspektiven suchen, vielleicht ein Ort, wo man mal überlegen kann, ob man sich da auch nicht beruflich betätigen will, auch ein bisschen an der Entwicklung der Insel mitwirken will. Also absolut nice, unsere Nordseeinsel Neuwerk, ein Pflichtort für alle Hamburgerinnen und Hamburger.
Da hast du mir doch jetzt endlich mal einen Tipp gegeben, wo ich mal hinreisen kann. Sonst kommt ja immer nur Volksdorf bei dir vor. Das ist auch im hohen Norden Neuwerk, aber da werde ich mich mal hinbewegen und mir das mal angucken. Lieber Andreas, wie immer...
Das sollten wir mal vormerken, genau. So ist es.
Ja. Wie immer, spannende Aussagen von dir, gute Einschätzung und ich freue mich auf heute Abend bei Hamburg Spitzen und sage Ahoi.
Ahoi. Tschüss.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.